Heute ist der US-amerikanische Single-Tasking-Day.
Naja, das ist kein Tag, den wir feiern müssen, ne? Denn wir sind multitasking-fähig. Wir berichten nicht nur über eine Sportart. Hier bekommt ihr die wichtigsten Informationen querbeet und zwar durch alle Sportarten.
Genau, und heute suchen wir zum Beispiel den starken Mann bei Gladbach.
Freuen uns über die bärenstarke Form von Malaika Mihambo.
Und wir hören den Chef von Mainz 88 zum Bundesliga-Final-Hinkampf der Männer und die Experten unter euch wissen schon, es geht um Ringen.
Und wir gucken auf den vielleicht neuen Rafael Nadal.
Ja, und Top und Flop haben wir auch noch und den Geburtstag einer Sportkommentatorenlegende.
Und wir fangen natürlich wie immer an mit einem freundlichen Guten Morgen zu Stand jetzt. Unterstützt vom Sportinformationsdienst SED. Ich bin Andreas Wurm.
Und ja, ich bin wie immer Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt's einen, der die Sache regelt. Das ist eine schöne Floskel, aber einen starken Mann an Deck, der die Richtung vorgibt, das Steuer übernimmt, wenn die Lage wirklich prekär ist. Das ist dann schon in manchen Situationen durchaus gerechtfertigt. So einer wäre jetzt auch was bei Borussia Mönchengladbach. Da bräuchte man auch so einen. Die Frage ist nur, wer ist denn das da? Wer regelt denn da was? Wer ist der Hengst im Fohlenstall?
Ja, nominell Roland Wirkus, der neue Sportdirektor, der Mann, der ja der Nachfolger von Max Eberl sein wird.
Ja, und der bei der Vorstellung auch gleich mal enteiert wurde von seinem Präsidenten, nämlich von Rolf Königs. Der hatte nämlich völlig
schon
unnötig.
Der.
Ja, ja. Erstmal öffentlich, das ist so ein Elefant im Porzellanladen, keine Ahnung.
Absolut.
Mit 80 wahrscheinlich dann auch über jeden Zweifel erhaben, meint er. Naja, und der betätigt sich dann eben so. Der hat völlig unnötig öffentlich erklärt, dass Wirkus eigentlich nur die vierte Wahl war und eigentlich nur zum Zug kam, weil Steffen Korrell abgesagt hatte und zwei andere Kandidaten jetzt woanders aus ihren Vertragsverhältnissen nicht loszueisen waren. Und dann hat er gesagt, ja, da sind wir dann halt irgendwann auf den Roland gekommen. Ja, das ist super, Herr König. Ja,
da musst du eigentlich aufstehen und musst gehen. Also wenn klasse, du so öffentlich beim ersten Auftreten schon so öffentlich typiert wirst, dann musst du gehen. Also das ist unfassbar.
Ja, aber Wirkus, der wirkt jetzt nicht wie einer, der jetzt knallhart handeln will oder wird und der in solchen Situationen dann auf den Tisch haut, aber er wird dies wahrscheinlich auch nach dieser Ankündigung intern auch gar nicht können. Die Macht hat er gar nicht. Man hat ihn in Gladbach installiert, weil man einfach jemanden für den Übergang suchte, um dann im Sommer mit einer frischen Kraft wahrscheinlich zu starten. Blöd ist nur, dass jetzt gerade in diesem Moment Handeln gefordert ist, denn dieses 6:0 gegen BVB, also das 0:6 gegen den BVB, das hat nochmal gezeigt, dass es eigentlich viel schlimmer um die Fohlen steht, als sie selbst wahrscheinlich dachten.
Naja, schon das zweite 0:6 innerhalb von 2,5 Monaten. Gucken wir mal auf das Restprogramm oder auf das Programm der nächsten Tage, in den nächsten 3 Wochen. Da geht's im Grunde, muss man sagen, wirklich um alles. Der VfL Wolfsburg, VfB Stuttgart, Hertha BSC, das sind direkte Konkurrenten unten im Keller.
Ja, gibt's da Siege, wird das Schiff schnell wieder ruhig fahren können. Wenn nicht, dann wird's noch ungemütlicher werden und dann würde tatsächlich wieder ein starker Mann gebraucht, der die Sache regelt. Das Problem ist nur, der fehlt offenbar im Moment. Stand jetzt zumindest bei Gladbach.
Stand jetzt aktuell.
Na, das war ein Hammersprung von Malaika Mihambo beim ISTAF Indoor in Düsseldorf. 6,96 Meter Weltjahresbestleistung.
Ja, wirklich ein klasse Satz, kann man wirklich sagen. Der erste von Mihambo 2022, bei dem wirklich mal alles gepasst hatte. Vorher hatte sie bei ihren Versuchen jeweils das Brett gar nicht getroffen. Viel zu früh war sie da schon abgesprungen. Lag auch daran, dass sie den Anlauf, wie sie selbst sagt, nicht so richtig durchgezogen hatte und im Mittelteil des Anlaufs nicht so richtig aktiv gewesen war und deshalb diesen blöden Balken einfach nicht getroffen hatte. Aber bei dem Sprung, da passte alles.
Ja, aber trotzdem, es war ihr drittbester Hallenwettkampf überhaupt. Am Ende fehlt nur 11 Zentimeter zu ihrer Winterbestleistung. Das lässt hoffen für den Sommer.
Ja, und für den hat sie sich eine Menge vorgenommen. Also da muss es dann auch klappen. Erst im Juli bei der WM in Eugene, dann will sie bei der EM im August auch nochmal zuschlagen und ja, im Prinzip beide Titel gerne verteidigen. Die hat sie ja beide inne. Vor allem der EM-Titel ist ja da in diesem Jahr besonders wichtig. Die EM findet ja in München statt und sie sagt selbst natürlich, Heim-EM, das ist schon was ganz Besonderes.
Ja, und deshalb ordnet sie dem natürlich auch alles unter. Die Hallen-WM in Belgrad Mitte März lässt sie aus, wird nur bei der deutschen Meisterschaft nächste Woche in der Halle an den Start gehen. Favoritin ist sie mit einer Weltjahresbestleistung dort natürlich auf jeden Fall.
Top und Flop.
Top des Tages sind die ARD-Anschaltquoten zu Olympia. Die Verantwortlichen sind sehr zufrieden, trotz der Zeitverschiebung 39,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Schnitt verfolgten 1,57 Millionen die Sportübertragungen. Das ist gut.
Und weniger gut bzw. Flop des Tages ist, wenn man ein verpatztes Jubiläum hat. Michaela Moore, die erzählt in ihrem 50. Einsatz für Neuseelands Fußballfrauennationalmannschaft gegen die USA einen Hattrick, aber keinen richtigen, sondern blöd, dass ihr die drei Tore eben nicht ins Tor der USA gelangen, sondern in den eigenen Kasten. Die hat tatsächlich das Kunststück fertiggebracht, drei Flanken der USA ins eigene Netz abzulenken. Zweimal per Fuß und dann nochmal per Kopf. Also, Alter.
Stand jetzt aktuell.
Ja, sag gern nochmal.
Naja, hast du Scheiße am Schuh. Wobei es ja auch einmal per Kopf war, aber das möchte ich mir dann doch lieber nicht vorstellen.
Nee, lieber nicht.
Naja, gut. Du, Malte, habe ich dir eigentlich schon gesagt, dass ich mal Stadionsprecher beim Ringen war?
Nee, das hast du mir noch nicht erzählt. Wo genau?
Beim AC Bavaria Goldbach, beim Finale um die deutsche Meisterschaft gegen den VfK Schifferstadt. Ja, das ist ein schwerer Rückfall in die frühen 90er Jahre. Da war der AC Bavaria
Ich hatte mal einen Ringer-Podcast, von daher, da sind wir beide völlig im Thema.
Guck doch mal hier, da wissen wir doch Bescheid, hör doch auf. Super, also, dann reden wir doch mal vom Wochenende, ne? Da stieg der erste von zwei Finalkämpfen der Ringer-Bundesliga. ASV Mainz, übrigens früher überhaupt kein Thema, empfing den Titelverteidiger Wacker Burghausen, früher auch nie ein Thema. Und das sind so Vereine, die praktisch jetzt die alten Traditionsvereine auch so ein bisschen abgelöst haben. Und die beiden Teams lieferten sich einen packenden Fight und zwar total auf Augenhöhe.
Ja, die Burghausener ja schon jetzt ein paar Jahre in Folge wirklich eine große Kraft, aber damals, als du noch gerungen hast und das Ganze noch im, gerungen hast du nicht, aber Stadion gesprochen hast und als das dann tatsächlich auch mal in der Sportschau noch lief, da waren andere dann vorne, Schifferstadt zum Beispiel. Aber jetzt das Duell hier bei diesem Finale, 12-12 hat der Hinkampf dann am Ende das Resultat gehabt. Die Entscheidung fällt damit also erst in Burghausen im Rückkampf und damit haben die Underdogs aus Mainz immer noch beste Chancen. Glaubt auch Baris Baglan, das ist der erste Vorsitzende von Mainz und der hat das im Interview mit Sven Metzger gesagt.
12-12, von einer tollen Kulisse, tolle Kämpfe, aber aus Mainzer Sicht fast ein bisschen zu wenig heute, was man rausgeholt hat. Oder wie siehst du es?
Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Wir haben gegen den das Nonplusultra in der Ringerszene gegen Wacker Burghausen nicht verloren daheim. Wir haben unentschieden gekämpft und wirklich erkämpft. Na klar, wenn man zweimal Einzelkämpfe 7-0 gewinnt und noch einen technischen Punkt braucht, um das Ganze auf eine 3 Mannschaftspunkte zu erhöhen, dann tut das weh. Aber nicht die Art und Weise, wie die Jungs das umgesetzt haben. Denn die haben in 6 Minuten gefühlt 8,5 Minuten Gas gegeben. Und das war das, was wichtig war. Denn Fakt ist, nicht unbedingt, wer auf die Matte geht, sondern wie man auf die Matte geht. Und diese Entschlossenheit habe ich bei unseren Jungs gesehen.
Das meinte ich auch damit zu wenig im Sinne von, ihr hattet zwei Kämpfe, die zweimal 7-0 waren. Einer waren viele der Meinung, mit denen ich gesprochen habe, dass der gar nicht über die 6 Minuten gehen darf, dass es die dritte Passivitätsverwarnung einfach kommen muss. Das heißt, so, ich meine im Sinne von, es war mehr für euch drin, wenn man die Kämpfe auf der Matte gesehen hat.
Durchaus. Also gerade beim Fall Timur sehe ich das so, wie du es gerade geschildert hast. Er ist komplett marschiert, hat Wertungen gesucht, Situationen ausgekämpft und meiner Meinung nach hätte er die 4 Punkte und die Disqualifikation verdient für das, was er in den Kampf investiert hat.
Kannst du ein bisschen schildern, wer hier die Halle kennt? Ihr habt nochmal Tribünen aufgebaut, ihr durftet zwar voll, weil es eine Sondergenehmigung war, das, was ich gehört habe. Was da in der Woche passiert ist seit dem Erreichen des Finals?
Ja, nonstop Arbeit, kann man sich vorstellen. Wir haben darauf hingefiebert, darauf hingearbeitet, dass wir unser Wohnzimmer nochmal so aufhübschen können, wie wir es heute Abend hingekriegt haben. Vom Timing her ist es natürlich auch glückliche Fügung, dass ab dem 18. die Lockerungen bundesweit durchgekommen sind und wir am 19. ringen. Und deshalb haben wir wie immer in enger Absprache auch mit Stadt und Land, was hervorragend funktioniert, es geschafft, eben die 1400 Zuschauerzahl für heute zu ermöglichen. Ich glaube, wir waren auch knapp an der Grenze. Mit den Stehplätzen waren wir nicht komplett ausverkauft. Aber es war eine unglaubliche, eine einzigartige Atmosphäre und die hat unheimlich gut getan.
Wie wichtig ist es auch für euch, jetzt so wie die Saison lief? Ihr habt ja gesagt, vom Abstiegskampf ins Finale gekommen. Das tut euch auch als Verein einfach gut nochmal, so euch so präsentieren zu können, auch finanziell, dieser Tag einfach insgesamt.
Absolut. Da sprichst du es den Schlüsselpunkt an für die Saison, denn es war uns wichtig, dass wir die Ruhe behalten, die haben wir behalten und wir haben uns bravourös zurückgekämpft. Auch als wir Tabellenletzter waren, gab es keine Nebengeräusche im Verein, wir waren eine Einheit und deshalb war mir das auch heute Abend nochmal ein Anliegen, nochmal den Blick kurz zurückzunehmen, um dann auf den heutigen Kampftag und das kommende Wochenende zu schauen.
Kommendes Wochenende, fahrt jetzt mit einem 12:12 nach Burghausen. Klar ist Burghausen ist Favorit, du hast gesagt, die Übermannschaft. Wie geht ihr es an? Guckt ihr sozusagen, es ist ja auch die Frage, wen kann man im Kader stellen, wer steht zur Verfügung, es gehen jetzt die Turniere los. Einfach wieder alles raushauen, die jeweils 6 Minuten, kann man was sagen oder wollt ihr einfach Ball flach und gucken?
Ja, es ist nicht unsere Art, große Töne zu spucken und damit fangen wir jetzt natürlich nicht an. Aber Fakt ist, dass wir zu Hause in den Playoffs keinen Kampf verloren haben und durch mentale Qualitäten hier Herausragendes geleistet haben. Und Fakt ist auch, dass wir unter Druck gute Entscheidungen getroffen haben. Die Jungs haben geliefert, sind unsere Lieferhelden. Und mal gucken, was am Ende der nächsten Woche noch passieren wird. Wer auch immer auf die Matte geht, seine Einstellung wird stimmen. Davon bin ich fest überzeugt.
Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, außer es war ein tolles erstes Finale. Vielen Dank an die Mainzer an der Stelle.
Sehr gerne. Wir danken für diesen spektakulären Abend, dass wir den mit so vielen Menschen teilen durften.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute feiern wir Geburtstag. Eine echte TV-Legende wird 95 Jahre alt. Ein Mann, der über viele Jahrzehnte mit seinem Klappscheitel Stimme und Gesicht der ARD war.
Herzlichen Glückwunsch, Mr. Sportschau, Ernst Huberti. Ja, auch mit 95 Jahren ist er topfit, Blutwerte wie ein 30-Jähriger soll er haben, hat ihm zumindest sein Arzt gesagt und er hat das kürzlich in der BAMS ausgeplappert.
Ja, das kommt bei ihm vom vielen Spazierengehen, er schwimmt viel und er guckt Fernsehen auf dem Ergometer und hält sich dabei fit.
Ja, als am 4. Juni 1961 die erste Sportschau der ARD über den Sender ging, da war Huberti schon dabei, zusammen mit Dieter Adler und Adi Furler, auch zwei geflügelte Namen der Branche. Ja, und da lockte er samstags rund 15 Millionen Fußballfans vor den Fernseher.
Ja, da können sich die ARD-Einschaltquoten bei Olympia mal eine Scheibe von abschneiden, aber es war eine andere Zeit damals und auch keine Zeitverschiebung, aber ARD und ZDF hatten damals ja die Bundesliga dann auch noch exklusiv, obwohl es ja nicht alle Spiele gab, sondern nur ausgewählt, aber das soll jetzt nicht Thema sein. Ernst Huberti ist unser Thema und der kam nur über Umwege zum Sport. Eigentlich wollte er als Journalist eher im Feuilleton arbeiten, also eher die feine Klinge bzw. die spitze Feder, die feine Feder führen, aber dann wurde doch die Sportberichterstattung seine große Leidenschaft und das hat er dann auch immer durchgezogen, ohne viel Show zu machen, weder um sich noch um den Fußball. Er sagte immer, das Wichtige muss in den Vordergrund, weil das Unwichtige ist, was es ist, unwichtig.
Ja, auch seine Kommentare sind legendär. Wie sein Ausruf, wir erinnern uns alle daran, ausgerechnet Schnellinger aus dem WM-Halbfinale Thriller 1970 zwischen Deutschland und Italien als Italien-Legionär Karl-Heinz Schnellinger in der letzten Sekunde mit seinem Tor die Verlängerung erzwang.
Bei Huberti ging die Verlängerung oder die ARD-Zeit dann nicht in die Verlängerung, denn er stolperte über eine unkorrekte Spesenabrechnung, aber hat dann weiter als Coach gearbeitet und ganz viele namhafte heutige TV-Moderatoren ausgebildet und er hat ihnen sein Credo mit auf den Weg gegeben. Er hat immer gesagt, sie arbeiten nicht in einem Fernsehstudio, sie arbeiten in einem Wohnzimmer. Sie müssen versuchen, in die Wohnzimmer der Menschen zu kommen.
Und das hat Huberti immer geschafft.
Stand jetzt aktuell.
Und geschafft hat es auch Carlos Alcaraz, der neue Tennis-Shooting-Star. Der gilt mit gerade mal 18 Jahren schon als sportliche Bedrohung für die Superstars der Szene.
Ja, das hat er mit seinem Sieg in Rio jetzt nochmal unterstrichen. Er ist jetzt der jüngste Spieler eines ATP 500 Turnieres, der jüngste Sieger eines solchen Turniers, steht jetzt schon auf Top in den Top 20 und das wird von Experten als logische Folge seiner steilen Entwicklung natürlich gesehen. Was macht Alcaraz so besonders und so besonders gut?
Ja, vor allen Dingen seine Physis auf der einen Seite, der hat ordentliche Muskeln an den Oberarmen, aber der ist mehr als nur pure Kraft, der hat auch einen tollen Touch, tolles Händchen, spielt taktisch schlau, steckt außerdem voller Kampfgeist und damit ist er mit 18 Jahren schon wirklich erstaunliches Komplettpaket und das soll ja auch noch nicht das Ende sein, der hat große Ziele, will Nummer 1 werden, will Grand Slams und olympische Medaillen gewinnen, hat er gesagt und
ja,
auch das Zeug dazu.
Naja, ist er jetzt auch schon mal auf einem guten Weg, ne? 2020 gab er sein Debüt auf der ATP-Tour, sprang im vergangenen Jahr in der Weltrangliste von Platz 141 auf Platz 32, stand bei den US Open im Viertelfinale und er ist Spanier. Also quasi der neue Rafael Nadal.
Ja, das sagen viele, aber er selbst hört das nicht so gerne, sein Trainer klar. Juan Carlos Ferreira auch nicht, der hat auch gesagt, nee, lieber nicht so vergleichen, also es ist auch kein statthafter Vergleich, denn Nadal ist einfach Nadal, der ist selbst schon so besonders, den kann auch keiner dann nochmal wieder überflügeln, beziehungsweise das vielleicht, aber eben nicht genauso werden wie er und Alcaraz ist nun mal Alcaraz und hat auch durch das Zutun seines Trainers sich dann auch selber auferlegt, er fokussiert sich auf sich selbst, will nicht versuchen, irgendjemand anders zu sein, nicht irgendjemanden kopieren, er möchte bei sich bleiben und sich auch durch solche Vergleiche gar nicht aus der Ruhe bringen lassen und ich finde, da tut er auch ganz gut dran, aktuell scheint er sich ja in seiner Entwicklung sogar fast selbst zu überholen, vor Saisonstart hatte er einen zweiten Turniersieg als Jahresziel ausgegeben, ja, den Haken kann er jetzt schon mal gleich zu Beginn des Jahres dahinter machen, hat er geschafft, jetzt muss im Grunde das nächste Ziel dann gesetzt werden.
Ja, es wird aber ruhig angehen lassen, hoffentlich zumindest. Nichts überstürzen. Und jetzt hat er erstmal eine schmerzhafte Ellenbogenverletzung, muss er in Ruhe auskurieren, soll sich Ruhe gönnen. Und deshalb lässt er auch das Turnier in Acapulco ausfallen.
Und das ist gut. Nicht überdrehen, sondern wirklich auf den Körper hören. Auch mit 18, dann hat man eine ganz, ganz lange Karriere vor sich.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Heute rollt der Fußball in der Champions League. Der FC Chelsea ist als Titelverteidiger in seinem Achtelfinale gegen OSC Lille klarer Favorit. Aber Thomas Tuchel warnt trotzdem vor dem französischen Meister. Um 21 Uhr geht's los. Das Hinspiel steigt an der Stamford Bridge. Zeitgleich geht es für Juventus Turin zum Europa-League-Sieger FC Villarreal.
Und alles dazu hört ihr beim Sportradio Deutschland alle 15 Minuten mit einem neuen frischen Newsblog und ganz vielen Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum, die da mit im Programm beteiligt sind und euch aufschlauen im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und wir starten morgen früh wieder mit euch zusammen, pünktlich um 7.07 Uhr und wir freuen uns, wenn ihr uns dann auch euer Gehör schenkt im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Und da haben wir noch ganz viele andere Podcasts, Sport für die Ohren rund um die Uhr, das ist unser Motto, da klickt euch einfach mal durch. Bis morgen, Gruß und Kuss von euren Multitaskern.
Ja, Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.